da habt ihr jetzt schon einiges vorgelegt. Wow. Es geht heute tatsächlich um eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, die wird bei jedem von uns irgendwas bewegen. Es gibt ja Geschichten, die sind gut, manche sind spannend. Und diese Geschichte gehört auch dazu und die wird, glaube ich, etwas bewegen. Aber bevor wir das machen, heute ist es richtig heiß, richtig warm. Wir fangen mal ganz low an. Ich habe eine Frage, eine ganz einfache Frage. Wer von euch hat schon mal einen Baum gepflanzt? Dürft ihr mal gerne die Hand heben? Es sind doch sehr viele. Ein Baum pflanzen, das ist was ist eigentlich ein Lebensziel. Wenn man das gemacht hat, dann weiß man, man hat in seinem Leben was erreicht. Und trotzdem finde ich, beim Baumpflanzen, das hat auch etwas, vielleicht was Trauriges, ja. Und zwar Bäume, die wachsen super langsam. Also wenn du einen Baum pflanzt, dann kannst du davon ausgehen, dass da erstmal nicht viel passiert. Das braucht Zeit, das dauert. Und da habe ich mir überlegt, ja, aber gibt es nicht schnell wachsende Bäume? So richtige Speedbäume? Keine Ahnung. Da habe ich gegoogelt, habe geguckt. Und ich habe tatsächlich den schnellst wachsenden Baum der Welt gefunden. Der heißt Paulownier. Ja. Ich habe euch auch was mitgebracht. Hier seht ihr mal so einen Zyklus von 10 Jahren. Also wie schnell der wächst in 10 Jahren. Unten ein Jahr, da hat er so einen halben Meter bis einen Dreiviertelmeter. Und nach 10 Jahren ist dieser Baum 9 bis 12,5 Meter groß. Und das ist der am schnellst wachsende. 10 Jahre für im Durchschnitt 10 Meter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das schon ziemlich lang. Gerade in so einer schnellen Zeit wie heute, da müssten die Bäume doch auch mal sich ein bisschen anpassen, oder? Jeden Tag passiert was Neues, aber die Bäume sind einfach langsam. 50 Zentimeter pro Jahr, das ist nicht viel. Wisst ihr, die Bibel, die vergleicht Bäume mit dem Glaubensleben von Menschen. An mehreren Stellen finden wir diesen Vergleich, dieses Bild eines Baums und dass das darstellt, wie das Leben mit Jesus aussieht. Und jetzt ist die Frage, wenn man sich so die Wachstumsrate eines Baums anschaut und es ja doch ziemlich lange dauert, ist es gut? Soll das so sein? Was bedeutet das für mich und meinen Glauben? Diese Frage, die wollen wir uns heute anschauen. Und die Geschichte von Abraham passt dazu super gut, weil das Leben von Abraham ist eigentlich wie ein Baum. Wer die letzten Wochen da war, hat miterlebt, dass es sehr lange gedauert hat. Die einzelnen Schritte, die einzelnen Dinge, die er erlebt hat. In den letzten Wochen haben wir 6 Stationen und heute ist die 7. Station gehabt aus dem Leben von Abraham. Wir haben ihn über 25 Jahre begleitet. Auf seiner Glaubensreise mit Gott. Als wir zum ersten Mal von Abraham hören, ist er 75 und seine Frau Sarah 65 Jahre alt. Sie haben keine Kinder, aber sie bekommen von Gott das Versprechen, dass er ihnen Nachkommen schenkt. Doch dann ist es wie beim Baum, da geschieht erstmal nichts. Die Jahre gehen ins Land und der Kinderwunsch, der bleibt offen, 25 Jahre lang. Müssen Sarah und Abraham auf die Geburt von ihrem Sohn Isaak warten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Bahnhofstraße hochfahre, da sind ganz viele Ampeln. Und mich stört es unglaublich, dass da so viele Ampeln sind und ich jedes Mal wirklich punktgenau 30 km/h fahren muss. Und ich habe das Gefühl, mit dem Fahrrad bin ich da schneller oben. Ich glaube, wir sind super, super ungeduldig, gerade heute in so einer schnellen Zeit. Und dann von der Geschichte zu lesen, wo Leute 25 Jahre auf etwas warten, was sie von Gott fest versprochen bekommen haben. Wow, wie müssen die sich gefühlt haben? Wie muss das Leben von ihnen ausgesehen haben? 25 Jahre durften wir Abraham dabei begleiten, wie er zwischen Vertrauen und Versagen lebt. Wie so ein Baum bleibt Abrahams Vertrauen Gott gegenüber, aber nicht gleich, sondern es wächst. Man kann eine Veränderung sehen, auch wenn man das Gefühl vielleicht bekommt, Abraham, hast du es überhaupt gecheckt? Du machst den gleichen Fehler nochmal. Aber wir sehen, dass das Vertrauen von Abraham wächst. Und gerade heute in dieser Geschichte, die wir uns anschauen. Aber noch ist Abraham und Sarah, sind sie kinderlos. Bis die Erlösung kommt. Und zwar lesen wir in 1. Mose 21, 2 bis 5. Und Sarah, Moment, das war die Folge, ja. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Ich habe eben davon gesprochen, dass es ein langer Zeitraum war. Und dieser Zeitraum wurde erfüllt. Wie muss es den beiden jetzt gehen, nach so einer langen Zeit zu warten? Wenn die Ampel auf grün schaltet, denke ich mir, endlich, let's go, jetzt kann es weitergehen. Und bei ihnen war das ein so langer Zeitraum und jetzt ist diese Ampel auf grün. Wie haben sie sich auf diesen Tag gefreut, auf die Geburt? Das war der die größte Sehnsucht von Abraham, endlich ein Nachkommen zu haben. Und wenn man das so liest, dann könnte man denken, das wäre doch ein schönes Happy End. Hier könnte es doch zu Ende sein mit der Geschichte von Abraham und Sarah, so eine Bilderbuchgeschichte. Jetzt ist alles gut. Aber die letzten Wochen haben wir in den Geschichten gesehen, dass Höhen und Tiefen im Leben von Abraham ganz eng verbunden sind. Abraham gilt als Vorbild. Vielleicht nicht immer nur positiv, sondern auch in den negativen Dingen. Ein negatives Vorbild. Und vieles von den Geschichten, die man über Abraham sieht, lässt einen inspirieren, wo man denkt, wow, krass, dieses Vertrauen, das will ich auch. Oder diesen Fehler will ich nicht tun. Vieles können wir von der Geschichte von Abraham lernen. Wir würden die Geschichte von Abraham aber falsch verstehen und auch falsch anwenden, wenn wir alles, was er erlebt, auch direkt auf unser Leben übertragen würden. Es gibt so eine außergewöhnliche Komponente in der Abrahamsgeschichte. Etwas, was in der Geschichte von Abraham vorkommt, was wir nicht einfach so auf unser Leben übertragen können. Das ist zum einen die direkte Art und Weise, wie Gott zu ihm spricht. Das erleben wir heute so nicht mehr. Gott hat sich ihm ganz besonders offenbart. Auch wenn wir heute Gottes Stimme hören können, werden wir dazu aufgerufen, das zu prüfen, weil wir eben auch daneben liegen können. Abraham hat die Stimme Gottes direkt empfangen. Es ist aber auch eine besondere Beziehung, die Gott zu Abraham hat. Er geht mit ihm einen Bund ein, einen Vertrag. Eine Beziehung, eine ganz besondere Beziehung, die nur er mit Gott hat. Er bekommt ein Versprechen. Wir können heute nicht sagen, dass jedes Paar, was keine Kinder bekommt, nur lange genug warten muss, so wie Abraham und Sarah. Das wäre nicht nur falsch, sondern auch unverantwortlich und auch schrecklich. Abraham lebt in einer heilsgeschichtlichen Zeit innerhalb der Bibel, die ist anders als die heute. Man könnte zusammenfassend sagen, Abraham ist ein besonderer Mensch zu einer besonderen Zeit, den Gott auserwählt hat. Für die Geschichte, die wir heute lesen, ist es ganz wichtig, deswegen sage ich das hier, diese außergewöhnliche Komponente. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Abraham hat also seinen Sohn Isaak bekommen. Und wieder sind einige Jahre ins Land gegangen. Wahrscheinlich ist Isaak mittlerweile ein Teenager oder schon erwachsen. Das wissen wir nicht so genau. Aber lasst uns mal in die Geschichte hineintauchen. 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen. Da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ganz am Anfang, da steht, und es geschah nach diesen Dingen. Nach diesen Dingen. Alles das, was davor war, was Abraham erlebt hat, seine Geschichte, die Geschichten, die wir darin lesen, nach allen Begegnungen, die er mit Gott hatte. 6-mal ist ihm Gott begegnet und hier ist das 7. Mal. Abraham war ein anderer Mensch als noch vor mehr als 35 Jahren, als Gott ihm das erste Mal so begegnet ist, wie wir es in 1. Mose 12 lesen. Und dieser erste Satz, der ist wichtig und es geschah nach diesen Dingen. Weil hinter dem, was jetzt kommt, steckt eine Geschichte. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Herr der Ringe. Herr der Ringe ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Und stellt euch mal vor, ihr würdet nur diesen letzten Teil, wo Sam und Frodo auf dem Schicksalsberg sind, wo der Vulkan ist, und man würde einfach die ganze Geschichte vorher nicht kennen und sieht jetzt plötzlich so zwei verranzte Leute, die irgendwie versuchen, ein Stück Gold in einen Vulkan reinzuwerfen, und man weiß gar nicht, was soll das eigentlich. Man kennt die Geschichte nicht dahinter. Man versteht gar nicht, warum sind sie dort, was hat das für eine Auswirkung und was haben sie erlebt. Und genau so ist es mit Abraham hier an dieser Stelle. Wir müssen die ganze Geschichte betrachten und nicht nur diese Probe. Hier ist von einer Probe die Rede. In der Bibel gibt es zwei Arten von Proben bzw. Prüfungen. Zum einen gibt es die Prüfung, die Glauben erzeugen soll, und die Probe, die Glauben erzeigen soll. Was ist der Unterschied? Das eine soll dazu dienen, das ist wie ein, hat einen Trainingseffekt. Die Prüfung und die Probe, die soll dazu beitragen, dass man wächst im Vertrauen zu Gott. Es gibt aber auch eine Probe, die erzeigen soll, die aufzeigen soll, wo steht mein Herz? Wo steht das Herz eines Menschen? Und diese Probe ist das, was wir hier lesen. Gott will sehen, wie es um das Vertrauen von Abraham steht. Ich hatte früher Chemie. Ihr sagt Chemie, gell? Ich kenne mich da echt nicht gut aus. Aber ich weiß, es gibt Indikatoren. Und Indikatoren, die sollen etwas aufzeigen. Das ist so ein Mittel, was man irgendwo reinmacht, und das soll etwas aufzeigen. Und diese Probe, von der wir heute hier lesen, die soll auch etwas aufzeigen, und zwar das Vertrauen, das Herz vom Abraham. Es funktioniert vom Prinzip her eigentlich genau gleich. Die Bibel sagt, dass man das Vertrauen, das Herz sehen kann. Das Äußere, die Taten zeigen, was im Inneren passiert, was im Inneren ist. Und bei einer Prüfung geht es nie um das Äußere, sondern eigentlich um das Innere. Als Abraham jetzt in dieser Situation ist und Gott ihm das sagt, Abraham, dann sagt er, hier bin ich. Man kann sich einer Prüfung unterziehen oder wegrennen. Man kann sagen, ich ignoriere das oder ich stelle mich dem. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eine Person habt, die ihr wirklich sehr gut kennt, also zum Beispiel eine Mama oder ein Papa oder ein Ehepartner, und dieser ruft euch beim Namen, dass man weiß anhand von der Stimmlage, wie der Name gerufen wird, was jetzt ungefähr los sei. Also wie schlimm ist es? Ja? Okay, ich bin nicht der Einzige, sehr gut. Ist auch manchmal von Vorteil, man kann halt frühzeitig wegrennen. Und ich glaube, oder ich weiß, wir wissen, dass Abraham eine sehr enge Beziehung zu Gott hatte. Und hier ruft Gott ihn auch beim Namen Abraham. Und er läuft nicht weg, sondern er sagt, hier bin ich. Das zeigt, Abraham hat eine Bereitschaft, auf Gott zu hören. Er ist da und er sagt, Gott, was hast du mir zu sagen? Ich bin bereit. Und eigentlich könnte man sagen, hier hat Abraham allen Grund, nicht zu antworten. Oder zu antworten, Gott, ich habe alles, was ich brauche. Du hast mir einen Sohn geschenkt. Jetzt ist das Leben doch auch mal gut. Ich bin alt, lass mich in Ruhe. Abraham ist über 100 Jahre alt. Und Trotzdem sagt der Herr, hier bin ich. Und Gott sagt dann, nimm deinen Sohn und opfere ihn als Brandopfer. Wow. Das ist die Prüfung. Wenn man diese Prüfung mal als Frage formuliert, dann heißt es hier, bist du bereit, das, was du dir dein ganzes Leben zutiefst ersehnt und dann auch bekommen hast, wieder loszulassen, weil ich es sage? Kannst du darauf vertrauen? Kannst du mir darin vertrauen? Die Prüfung macht aus einer logischen Sicht keinen Sinn. Gott hat Abraham versprochen, dass er ihn durch diesen Sohn viele Nachkommen schenken möchte. Wenn er aber tot ist, dann funktioniert das nicht. Und es soll auch nicht ein weiterer Sohn sein, sondern genau dieser Sohn, Isaak. Und wenn man das jetzt so liest, dann kann das ganz viele Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, woher konnte Abraham wissen, dass es wirklich von Gott kommt? Das klingt schon ziemlich strange. Woher wusste Abraham, dass es wirklich Gott war? Ich habe vorhin schon gesagt, Abraham lebt in einer besonderen Zeit, in der sich Gott auf eine bestimmte Art und Weise zeigt. Dieses direkte Gespräch. Und das siebte Mal ist das jetzt schon, wo Abraham das erlebt. Abraham kannte Gottes Stimme, er kannte dieses Reden, er wusste, dass es Gott ist. Er wusste es, weil immer das, was Gott ihm gesagt hat, auch eingetroffen ist. Und Abraham hatte gute Gründe, diesem Reden zu vertrauen, weil er bis dahin mit Gott schon einen langen Weg gegangen ist, wie ein Baum, der wächst. Und jetzt ist diese Frage, Gott, warum verlangt Gott, dass Abraham Isaak opfert? Das ist doch grausam. Und die Antwort liegt in der Besonderheit dieser außergewöhnlichen, einzigartigen Geschichte. Was das ist, das werden wir uns noch anschauen. Gott wusste bereits vorher, wie diese Geschichte ausgehen wird. Und jetzt ist die Frage, verlangt Gott sowas heute noch? Kann Gott auch so etwas heute noch verlangen? Nein. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass diese Geschichte von Abraham eine außergewöhnliche Komponente hat. Und in dieser Form wird es nie wieder so vorkommen. Wir lesen in keiner Stelle der Bibel, dass so eine Probe nochmal vorkommt. Es war eine einmalige, in sich abgeschlossene Sache von einem besonderen Charakter, der unter einer ganz besonderen Umständen passiert ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie geht diese Geschichte weiter? Wie wird Abraham darauf reagieren? Normalerweise hat Abraham immer mit einer Gegenfrage oder einer Aussage reagiert. Aber Gott. Wir lesen, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Hier sehen wir die Entwicklung von Abraham. Es kommt keine Gegenfrage, es kommt auch keine Aussage, aber Gott, sondern er macht sich auf. Was würde hier wohl stehen, wenn das 10 Kapitel davor gewesen wäre, als er noch 75 Jahre alt war? Würde hier auch stehen, da machte er sich auf? Oder würde hier vielleicht stehen, Gott, das kannst du nicht verlangen, das mache ich nicht? Wir lesen auch in Kapitel 12, dass sich Abraham aufgemacht hat. Er hat sich damals auf den Weg aufgemacht, seine Heimat zu verlassen. Er hat alles losgelassen, was er bis dahin kannte. Doch die erste Situation auf seinem neuen Weg, die zeigen, dass er, als er sich aufgemacht hat, die ersten Schwierigkeiten, die ersten Herausforderungen, die kamen, die haben ihn aus der Spur geworfen. Abraham war grundsätzlich bereit, Gott zu folgen, aber er war noch nicht bereit für diese Art der Probe. Und dann lesen wir etwas ganz Tolles erstmal, und zwar er spaltete Holz. Ich mag auch Holz spalten. Und wenn jemand mit 115 Jahren noch selber Holz spaltet, dann meint er es wirklich ernst. Aber Spaß beiseite. Hat Abraham wirklich vor, seinen Sohn zu opfern? Wie kann Abraham das nur in Erwägung ziehen? Um das ein bisschen auch verständlich zu machen, Abraham lebt in einer Zeit, in der Menschenopfer grundsätzlich durch Götter leider häufig vorkamen. Diese Anordnung, die Weltanschauung, die Menschen hatten, dass Götter Menschenopfer fordern. Er war nicht postmodern geprägt, er lebte in einer anderen Zeit. Abraham hatte auch keine ganze Bibel, worauf er zurückblicken kann und sagen kann, das kann doch nicht sein, das ist nicht dein Wille, Gott. Er lebt in einer besonderen Zeit. Und wir sehen aber auch, dass Abrahams Charakter zeigt, dass er nicht zögerlich ist. Wir haben es vorhin schon gehört, dass er seine Frau quasi verkauft, weggibt und Gott durch wundersame Weise sie wieder zurückbringen muss. Ganze zweimal. Und wir wissen, dass Abraham einen guten Grund hat. Und den werden wir jetzt erfahren. Wer Vers 5 ganz aufmerksam gelesen hat, ich glaube, diesen Teil, den seht ihr leider gar nicht. Oder ich sehe ihn nur auf diesem Bildschirm nicht. Wer ganz aufmerksam das Ende gelesen hat, der sieht, dass Abraham hier zu seinen Knechten sagt, dass sie beide zurückkehren werden. Sie werden beide zu ihnen zurückkehren. Warum sagt Abraham das? Kurz bevor die beiden auf den Berg gehen. Vielleicht könnte man denken, wenn man das so liest, er will niemanden Angst machen. Er will den Knechten nicht Angst machen und dem Isaak nicht Angst machen, dass Isaak nicht mehr zurückkehrt. Oder man könnte denken, dass er vielleicht hofft, dass er sich Gott anders überlegt. Aber es ist anders. In Hebräer 11, Vers 17 bis 19 erfahren wir, warum Abraham das hier sagt. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellt. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Das heißt, Abraham hatte ein so tiefes Vertrauen und er hat gesagt, wir werden zurückkehren, weil er darauf vertraut hatte, dass selbst wenn Isaak stirbt, Gott ihn wieder zum Leben bringen wird, ihn wieder auferwecken wird. Wow. Das war das Vertrauen, was Abraham bekommen hat. Abraham wusste, dass Gott an seinem Versprechen festhalten würde. Da war er sich zu 100% sicher. Man könnte auch sagen, todsicher. Selbst wenn Isaak sterben würde, würde er ihn wieder von den Toten auferwecken. Deshalb, wir werden zurückkehren. Und dann lesen wir, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, sieh, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Abraham hat das Holz auf seinen Sohn gelegt. Isaak, der Sohn Abrahams, der muss das Holz tragen, auf dem er geopfert werden wird. 2000 Jahre später wird auch jemand das Holz tragen, auf dem er geopfert werden wird. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Isaak fragt, wo ist das Lamm, wo ist das Schaf, was wir opfern? Und Abraham antwortet ihm, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen. Im Neuen Testament, da lesen wir, dass Jesus dieses Lamm Gottes ist, das Gott auserwählt hat. In der Bibel, da gibt es immer wieder Jesusfiguren. Das sind Menschen, die sind nicht Jesus und die sind auch nicht perfekt, aber die haben in ihrem Leben einen Teil, der Jesus ähnlich kommt, in ihrer Geschichte. Und hier ist Isaak so eine Jesusfigur. Es gibt viele Parallelen der Geschichte, noch viel mehr, als wir jetzt gerade nur in diesem ganz kleinen Teil gesehen haben. Aber Isaak, der ist so eine Jesusfigur. Und jetzt kommen wir zu dem dramatischen Höhepunkt. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Dieser dramatische Höhepunkt, der hier in dieser Geschichte steht, der zeigt, dass Abraham wirklich bereit ist, Isaak zu opfern. Im letzten Moment greift Gott aber ein. Und er sagt nicht nur Abraham, sondern Abraham, Abraham. Er wollte wirklich sicher gehen, dass Abraham das jetzt hört. Zweimal ruft er ihn: Strecke deine Hand nicht aus. Gott hatte nicht vor, dass Abraham wirklich stirbt. Und er sagt ihm: Nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Das war die Prüfung. Nichts hätte Abrahams Vertrauen auf Gott besser prüfen können als genau das. Da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Abraham war bereit, das Wichtigste in seinem Leben, was er hatte, was er an Besitztum hatte, Gott abzugeben. Obwohl logisch eigentlich alles dagegen spricht. Er vertraute darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. Auch wenn das bedeuten würde, dass er Isaak von den Toten auferwecken muss. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Wir lesen hier von einem Widder, der anstelle seines Sohnes geopfert wird. Ein stellvertretender Tod. Das ist das große Thema der Bibel. Jesus wird, wie dieser Widder für Isaak, den stellvertretenden Tod für alle Menschen auf sich nehmen. Das ist der Kern des Evangeliums. Ganz in der Nähe, auf einem ähnlichen Berg wie diesem, soll auch ein unschuldiger Sohn geopfert werden. Es ist der Sohn Gottes. Gott gibt seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, der Messias, der Retter der Welt. Doch dieser Sohn bleibt nicht verschont. Er wird sterben, aber 3 Tage danach wieder auferstehen. Diese Geschichte ist außergewöhnlich. In den letzten Wochen haben wir verschiedene Geschichten von Abraham gehört. Aber diese Geschichte ist besonders. Sie ist außergewöhnlich, weil sie uns einen Einblick gibt in das Evangelium. Bereits 2000 Jahre zuvor wusste Gott, wie er die Welt durch seinen einzigen Sohn retten wird. Die Geschichte von Isaak ist einzigartig und die wird auch so wie nie wieder wiederholt werden, weil sie durch Jesus in Erfüllung getreten ist. Doch sagt diese Geschichte auch etwas über Abraham aus, was wir lernen können. Abraham wurde nicht am Anfang seiner besonderen Reise auf die Probe gestellt, sondern erst viele Jahre später. Und das hatte einen Grund. Als Isaak geboren wurde, hätte Abraham sagen können: Ich habe ein Recht auf diesen Sohn, den hast du mir versprochen und den kannst du mir nicht wegnehmen. Aber Abraham war bereit, das Wichtigste in seinem Leben Gott zurückzugeben, weil das Vertrauen zu Gott größer war als die Liebe zu seinem Sohn. Vertrauen braucht Zeit. Veränderung braucht Zeit. Das Leben mit Gott ist keine punktuelle Angelegenheit. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin einmal durch diese Tür des Evangeliums gegangen und jetzt bin ich irgendwo anders. Nein. Mit Gott zu leben, ist eine Geschichte, die weitergeht. Und wir haben am Anfang uns diesen Baum angeschaut. Der Baum, der wächst ziemlich langsam. Und vielleicht geht es dir so, dass du das Gefühl hast, dass dein Glaubensleben nicht vorangeht und du siehst die schlechten Dinge in deinem Leben, die passieren. Und du hast Angst, nicht weiterzukommen. Dann geht es dir eigentlich genau wie Abraham. Immer wieder zwischen Vertrauen und Versagen. Und man könnte sagen, Mensch Abraham, das müsstest du doch eigentlich besser wissen. Und vielleicht sagst du das auch zu dir selbst. Aber diese Geschichte aus 1. Mose 22 zeigt, dass Abraham doch gewachsen ist. Es hat Zeit gebraucht und er war nicht perfekt. Aber er ist dran geblieben, er war treu. Und wir haben das Versprechen, wir haben die Zusage, dass Gott treu ist. Und dass wir, wenn wir dranbleiben an ihm, dass wir wachsen. Nächste Woche, da werdet ihr nochmal einen ganzen Rückblick bekommen auf diese Geschichten von Abraham. Es ist super spannend und jede Geschichte ist ganz, ganz unterschiedlich. So unterschiedlich wie wir, wie unsere Geschichte mit Gott. Und ich glaube, wir können heute mitnehmen und lernen, dass wir im Glauben tatsächlich wachsen können. Vielleicht braucht es Zeit und ja, es braucht Zeit. Vielleicht mehr, vielleicht weniger wie bei Abraham, aber es braucht Zeit. Drum lasst uns dranbleiben an Jesus. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich möchte Danke sagen. Danke für das, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass wir das in dieser Geschichte nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel erkennen dürfen. Und Jesus, vielleicht geht es uns heute so, dass wir hier sind und auf unser Leben blicken, auf unsere Geschichte mit dir und unzufrieden sind und nicht wissen, ob wir überhaupt vorangekommen sind. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass es nicht an uns liegt, sondern dass wir an dir dranbleiben dürfen und dass du uns versprichst, treu zu sein, uns versprichst, dass wir wachsen mit dir gemeinsam, Jesus. Und das bitte ich dich, dass wir das nächste Woche erleben dürfen, im Alltag, da wo wir sind. Jesus, du bist dabei und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.